Da sind wir wieder mit Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und dieses Mal sind wir mit Club der Cleveren wieder auf einer Bühne gewesen. Genauer gesagt bei den ersten Austrian Sales Days in den Promenadengalerien hier in Linz. Und ja, das waren zwei Tage voll toller Inputs rund um das Thema Sales, Verkauf, Vertrieb, Kommunikation und so weiter. Und ich hatte die Gelegenheit, auf der Bühne einen Live-Podcast aufzunehmen. Und zwar mit einer Person, die wirklich viel zu erzählen hat. Und wenn ich diesen Namen jetzt nenne, dann werden die meisten, die ihn vielleicht schon mal gesehen haben, sofort das Bild im Kopf haben. Die Rede ist von Heinrich Prokop oder wie er auch genannt wird, der Müsli-Mann. Er ist österreichischer Unternehmer und Risikokapitalgeber. Er wurde in Wien geboren, hat nach diversen Studien seine Abschlüsse in Österreich und Deutschland gemacht und auch seine Karriere in diversen Marketing- und Managementpositionen gestartet. Und in den 90er Jahren hat er dann, wie er auch im Podcast erzählt, das Geschäft seines Vaters übernommen. Genauer gesagt den Müslihersteller Gutschermühle in Traismauer. Er wurde Geschäftsführer und hat das Unternehmen sehr, sehr stark ausgebaut, hat hier den Beitritt Österreichs in den europäischen Wirtschaftsraum, in die EU genutzt und hier einen wirklich großen Konzern aufgebaut. Bekannt ist er als Mitbegründer von Clever Clover, einem Startup Accelerator mit Sitz in Amsterdam, und viele kennen ihn aus dem Fernsehen. Er war 10 Jahre lang Jurymitglied bei 2 Minuten 2 Millionen. Da kennt man ihn und da hat er natürlich ganz, ganz viel zu erzählen. Nicht nur aus der Startup-Welt, sondern auch über seinen eigenen Werdegang, dass es eben vorgesehen war, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt, wie er es mit seiner Tochter da in dieser Hinsicht hält. Und natürlich haben wir auch über Verkauf gesprochen, was denn einen guten Verkäufer, eine gute Verkäuferin ausmacht, was seine Tipps in diese Richtung sind und natürlich auch ein bisschen nachgeforscht, was wir von ihm lernen können. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Podcast live von Club der Cleveren X Heinrich Prokop. Hallo nochmal, Heinrich, herzlich willkommen. Servus. Bitte nimm Platz, mach es dir bequem und gemütlich.
In der Hot Seat, ja.
In der Hot Seat. Du hast mir vorher gesagt, ich darf dich alles fragen.
Jo.
Bist du sicher?
Ganz sicher.
Ganz sicher. Jetzt hast du, ich habe es ganz kurz gesagt, eine bewegte Karriere schon hingelegt auf der Unternehmerseite, auf der Übernehmerseite auch das was ganz Besonderes natürlich. Und jetzt mit deinem, mit Clever Clover, mit deinem Unternehmen in der Startup-Branche als Investor unterwegs. Übrigens Clever Clover und Club der Cleveren, das passt ja eigentlich voll gut.
Haben wir zuerst gedacht, ja?
Ja.
Warum also, haben wir uns nicht vorher kennengelernt, Darling?
passt irgendwie fantastisch. Und jetzt haben wir immer so ein bisschen am Anfang von diesem Podcast auch, dass wir zurückblicken. So ein bisschen in der Geschichte. Und wenn du jetzt an den kleinen Heinrich denkst, was würde denn der kleine Heinrich sagen, wenn er wüsste, wo er jetzt im Jahr 2025 steht? Was glaubst du, würde ein 15-jähriger Heinrich über dich jetzt sagen?
Ups. Also ganz schnell, der Kollege von vorher hat mir ein wenig auch die Worte aus dem Mund genommen. Da waren ein paar gute Dinge dabei, weil ich dachte, ah jo, Sixth Line Stealer, wirklich gescheit. Und der Abschlusssatz war, wo er gesagt hat, don't shit yourself, oder scheiß dir nix. Ne? Also das ist mit Sicherheit etwas, was ich mir selber sagen würde, noch als kleinerer, ja, Retour, dass ich viel zu lange mich bewegt habe in Dingen, die mir gesagt worden sind, und ich hätte früher vielleicht ausbrechen sollen, habe es dann eh getan, aber be more proactive war sicherlich eines. Ja, und was würde jetzt der kleine Heinrich heute zu mir sagen? weiß ich nicht, aber ich habe eine 24-jährige Tochter, die äußerst kritisch ist. Aber genau das spornt mich auch an und ich höre auch auf Menschen. Ich bin also absolut nicht beratungsresistent, sondern ich mache genügend Fehler und auch meine Tochter ist jemand, der mir immer wieder sagt, wo denn die Fehler sind. Aber ich glaube, dennoch, sie ist stolz auf mich, glaube ich.
Bestimmt, auch der kleine Heinrich ist wahrscheinlich stolz auf dich. Hättest du damals dir so gedacht, wenn du zurückdenkst, mal so, war das ein klarer Weg auch, dass du damals den väterlichen Betrieb übernehmen wirst? War das so etwas, du sagst, ich war so klar in diesem Weg, ja. Ich habe eigentlich nicht ausgehen.
Das ist so, ja, das ist so. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen oder habe ich das auch nie als störend empfunden, sondern wenn du 7 Generationen Unternehmerfamilie, dann war das so, yes, das ist einfach das, was du tust. Unternehmer, nicht, das heißt nicht unbedingt eigene Firma, natürlich die ersten 30 Jahre hieß das Familienunternehmen, aber per se habe ich das nicht als störend empfunden und ich würde auch nicht wissen, was ich anders tun sollte. Ich war ja dann auf Konzernebene tätig, aber das ist halt nichts für mich. Aber das heißt nicht per se Kritik, sondern ich bin Unternehmer. Ich will Dinge unternehmen.
Und hast ja dann auch das Unternehmen ausgebaut, auch umgestellt. Ja. Wie einfach oder schwierig ist das? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man weiß, man hat so das Erbe übernommen.
Ja, sehr.
Und verändert dann doch auch so viel.
Sehr, ja. Und das hat auch, also wer ein bisschen geschaut hat, vielleicht 2 Minuten, es kommt dann und wann vor. Also ich hatte ein wirklich schwieriges Verhältnis mit meinem Papa, weil ich eben umbauen wollte und das war nicht einfach, gar nicht einfach. Und am Ende des Tages es dann auch noch zu veräußern, war schon auch schwierig. Bereue die Entscheidung nicht. Es war die richtige Entscheidung fürs Unternehmen und wahrscheinlich auch für unsere Familie. Aber das war gar nicht leicht. Ja, das war richtig nicht leicht und erinnere mich, wird mir wahrscheinlich auch im Museum, was hat er gesagt, Museum meines Lebens, gab es da die 2 Jahre, wo ich mit meinem Vater kein einziges Wort geredet habe. Also nicht ich mit ihm, sondern er mit mir. Und meine Mutter so quasi, mein Vater hat zur Mutter gesagt, sag deinem Sohn ja, das und das, ne, am Frühstückstisch. Also schon richtig ordentlich crazy.
Okay, also echt schwierig und jetzt haben wir es noch gar nicht gesagt. Also es ist eine quasi die Kutschermühle ausgebaut und jetzt quasi jeder Müsli-Riegel, den man so kriegt, ja, ist aus diesem Haus sozusagen gekommen. Du hast gesagt, ja, du hast das Unternehmen irgendwann auch verkauft. Hat das wehgetan?
Weißt du, es gibt so Dinge, die sind in deinem ganzen Leben, wenn du nicht einschlafen kannst, dann kommen immer diese schwierigen Momente des Lebens. Das hat wehgetan dann, wenn du über den Hof gehst und sagst, das gehört jetzt nicht mehr. Ich lebe noch im Unternehmen, also das ist halt früher so war, du hast dein Haus im Fabriksgelände und sagst, das gehört aber jetzt nicht mehr mir. Dann verlässt dich das wieder, dann kommt die Tochter und sagt, schon mal hat das mal uns gehört, jetzt nimmer mehr und jetzt ist der Papa nimmer mehr der Chef und so. Also das kommt schon immer wieder. Wenn ich es verrationalisiere, war es dennoch die richtige Entscheidung, weil ich war ganz allein und das Risiko des nächsten Expansionsschrittes in einer Zeit, wo die Zinsen 10%, 12%, 13%, 14% waren, weiß jeder, der unternehmerisch tätig war und dann völlig allein ein Kreditvolumen von viele, viele Millionen aufzunehmen. Das wollte ich nicht mehr und das hat auch für das Unternehmen war es die richtige Entscheidung. Für mich auch. Also ich bin sehr happy mit dem, was ich tue, bin jetzt nicht mehr traurig. Außer ich gehe am Abend über den Hof.
Das darf aber eben auch sein, oder? Man muss ja nicht so eiskalt irgendwie einen Hackerl drunter setzen. Aber wie du sagst, rational eine Entscheidung zu treffen.
Ja, die war richtig.
Das ist schon auch ganz wichtig. Jetzt hast du von deiner Tochter schon gesprochen. Dein Weg war so vorgezeichnet. Ist das auch der Weg deiner Tochter, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie so ein bisschen vorgezeichnet?
Ja, also sie hat mit Sicherheit das unternehmerische Denken, ja, auch den Zustand zu Geld hat sie von mir schon geerbt, im Sinne von, du fliegt nicht rein und fällt nicht vom Himmel runter, sondern du musst einfach hackeln dafür und du musst nicht überall gut sein, aber in dem Bereich, den du dir aussuchst und die Arbeit zu deinem Hobby, das haben wir auch schon oft gehört, da solltest du halt gut sein und das tut sie großartig. Und am Ende des Tages, das freut mich natürlich jetzt besonders, wir haben ja, kommen wir sicher nachher drauf, wir haben ja 50, 60 Startups, mit denen wir arbeiten in verschiedenen Funktionen. Und erst neulich habe ich mit meiner Tochter am Abend, während sie ihre Masterarbeit schreibt und ich daneben ein Glas Wein trinke und halt schaue, was sie da so tut, erzählt sie mir, das ist ganz lustig, dass es rechtlich nicht möglich ist, dass wenn du der Al Capone bist oder ein Böser bist, Bonnie and Clyde und diese Dinge, kannst du das nicht als Marke schützen. Und ich habe schon ein Glas Wein gehabt und trinke da nur eins drauf und sage, das war doch ganz witzig, wenn man Drinks entwickelt, also Shots oder so, die man dann so nach den Gangstern, nette Gangstern, nicht böse, sondern so Escobar und so, und schwuppdiwupp gründen wir an diesem Abend bereits, sie registriert die Marke und wir schreiben ein Briefing und sie sagt, das machen wir jetzt gemeinsam. Das ist dann schon cool, ne?
Es klingt ein bisschen wie dieses viel zitierte Unternehmergehen, dass man halt, manche haben das einfach. Ist das so?
Ich hab's, aber ich habe viele Söhne und Töchter von Unternehmern scheitern gesehen und ich habe genauso viele erfolgreiche Unternehmer kennengelernt. Also es hat sicher was mit dem Vorleben zu tun. Also seid ein Exempel in einem positiven Weg. Glaube ich, das kann es schon sein. Ja, gehen, I don't know.
Jetzt hast du diese Seite erlebt, ein Unternehmen zu haben. Jetzt bist du mit Clever Clover ganz viel in Kontakt mit Startups. Das sind nicht nur, aber auch viele junge Leute, die so gerade mal losstarten.
Ja.
Was ist der größte Unterschied aus deiner Sicht zwischen ein Konzern, ein Unternehmen zu führen und dann mit so Early-Stagern zu arbeiten, die vielleicht eine Vision haben, die vielleicht schon ein erstes Produkt haben, aber eben noch ganz am Anfang stehen?
Also das erinnert mich, ich bin jetzt gerade wieder so einem Projekt drin. Es erinnert mich wirklich ein wenig an mich selbst. Das ist eine lustige Geschichte, wir haben ein bisschen Zeit.
Wir haben Zeit,
wirklich
ja,
lustige
bitte.
Geschichte. Also wie ich begonnen habe mit Müsli und Müsli-Riegel, das war in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Gab er nicht. Ja? Also das sind ja genügend in meinem Alter auch hier drinnen. Ne? Und da habe ich haben wir also diese erste Riegelproduktionslinie und oben Müsli rein und hinten Riegel raus und haben das damals dem Konsum verkauft und anderen Handelspartnern und ich war wirklich überzeugt davon, das sind großartige Produkte und habe auf die Fabrik große, ja, transparent draufschreiben lassen, the world's best cereal bar. Und das habe ich wirklich geglaubt. Dabei war das nicht zum Essen, das Zeug. Also das war überhaupt nicht the world's best, sondern das habe ich halt geglaubt und die Mitarbeiter und Ding hat absolut keine Berechtigung gehabt. Und hätte ich gewusst, wie schwierig das ist, der Weg dann rauszugehen und dort auf den ersten Messen, wo mir die Kunden dann gesagt haben, sag mal, wo ist das? Ja, das willst du verkaufen, das ist gar nichts. Ne? Hätte ich wahrscheinlich mir selber in die Hose gemacht und hätte das nie getan. Und deswegen der Bogen jetzt zu deiner Frage. Das ist schon immer wieder sehr erfreulich zu beobachten, diese absolute, I don't give a shit. Ja, ich gehe jetzt einmal raus und ich mache das jetzt einmal. Einen hohen Maß an Selbstüberschätzung, das finde ich durchaus okay. Ja, wenn es nicht gepaart ist mit Beratungsresistenz, dann wird es gefährlich. Ne, was du dem sagst, ja, aber jetzt ernsthaft, ja, das geht so nicht. Ja. Also will sagen, das ist ein klassisches Gründer-DNA, dieses Forward, ja, und dann bitte aber noch vielleicht ein wenig noch nicht nur der Mama und dem Papa glauben und dem besten Freund, dass das alles super ist. Das ist nicht.
Jetzt Ideen und Startups zu unterstützen. Woher kommt für dich deine Motivation, dass du sagst, denen ist es das Helfersyndrom oder ist es schon auch, ich meine, es ist ja ein Business, ich meine, du machst es ja nicht nur aus Spaß an der Freude.
Ja.
Woher kommt da dein
Also Antrieb? Das ist schon so, ja. Das war schon so, ich habe das wenig Helferlein-Syndrom habe ich bei mir, weiß ich nicht, das habe ich offensichtlich wirklich von irgendjemand geerbt. Jetzt, letzte Woche waren wir wo eingeladen in ein Wirtshaus und da war die Tür noch zu und da kommen die Gäste, stellen sich da an und ich stehe da drin und ich bin dann der, der die Mäntel abnimmt für die Gäste, obwohl ich ja gar nicht zum Wirtshaus gehöre. Aber da hat meine Frau gesagt, sag einmal, du bist ja wirklich, also kannst nicht einmal eine Ruhe geben. Und so ähnlich war das dann schon auch, also ich habe das Unternehmen verkauft und mir war schon irgendwo klar, ich hätte gerne in meiner Zeit als Junger jemand gehabt, der auf meiner Seite ist und ich habe natürlich tolle Freunde, Steuerberater und Rechtsanwalt und Zahnarzt, aber die konnten mir gar nicht helfen. Und da habe ich gedacht, wenn man da sowas machen könnte, um den Jungen den Weg ein wenig leichter zu machen, das war eine gute Idee. Und dann versucht, das mit einem Investment-Angle zu unterlegen, habe in den ersten Jahren nichts als Geld verloren, also wie es halt bei jedem Startup-Investor ist, die ersten kannst du alle vergessen, weil du selber keine Ahnung hast. Ne? Aber das war schon die, das war schon von mir im Hintergrund, ja, let's help the people. Ja? Und dann das weiterzuentwickeln in die Richtung Konzentration auf Handel. Also ich mache ja nur Lebensmittel mit ein, zwei Ausnahmen, aber im Prinzip nur Artikel, die du im Supermarkt oder im Lebensmittelhandel finden kannst, dich auf was zu fokussieren, wo du zumindest ein bisschen Ahnung hast davon und von dort dann diese Partnerschaft mit der Erste Bank als größte österreichische Bank, die das Working Capital stellt, das ist auch ein ganz entscheidendes Element, ja, weil die Gründer sollen sich nicht ewig verschulden oder Anteile abgeben dafür, dass die ersten 20.000 Dosen Energy Drink produzieren, ne, und dann haben sie dafür 10% der Bude abgegeben. Das ist toll. Und auf der anderen Seite mit der Rewe jemand zu haben, der uns ein wenig spielen lässt in den Märkten und ausprobieren lässt, ohne dass die knallharte Handelsdefinition über die Artikel drüber fährt. Das war schon eine Vision. Also das war wirklich eine Vision. Ich habe gesagt, was brauchen Startups? Die brauchen auch Geld, aber nicht unbedingt vom Investor. Gleich, die brauchen einen Platz, wo sie spielen können und die brauchen jemand an der Seite. Und aus dem ist diese Startup-Ticket-Clever-Clover-Idee entstanden.
Weil ja, wenn man von Startup hört, man eher mal sofort in diese Tech-Richtung denkt. Genau. Das kommt ja ganz stark an diesen technischen, digitalen Bereich, genau. Nicht unmittelbar nur Lebensmittel. Und wenn man jetzt so ein bisschen in den Supermärkten herumgeht, dann hat man schon auch das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Kommen und Gehen, dann hat man, ja. Es probiert halt wieder ist einer. So. Und dann wird man wieder rausgekickt. Das wirkt das als unglaublich hartes Pflaster, ist. Auch da reicht reinzukommen. Warum ist das trotzdem so attraktiv?
Ja, ist. Also, schau, das eine ist, es muss einem völlig klar sein, ja. Also von den 10 Kandidaten, die bei uns in unserem Programm oder bei mir im Büro sind, kannst du sagen, 6 in den ersten 2 bis 3 Jahren tot. Ja, schlicht tot. Hoffentlich nicht im Konkurs, aber zumindest nicht mehr am Markt. Dann hast du 2, die, ja, da kommt, tut sie was und sie können ein wenig davon leben, aber wird auch schwierig long term. Und dann hast du 1 bis 2, die wirklich was werden können. Und dann multipliziert sich das schon in eine Dimension auf, die für alle Beteiligten interessant ist. Und mit dieser perzentuellen Aufteilung liegen wir besser als die großen, sagen wir mal, ne? Nestle und Kraft und all of this. Also wir sind schon sogar besser in der Performance, aber per se hast du recht. Das ist ein Kommen und Gehen und es ist verdammt schwierig. Und unser erfolgreichstes Startup sind die Neos, die sind bekannt, nehme ich an. Die sind sehr erfolgreich in Österreich und die sind erfolgreich ein wenig in Deutschland und in der Schweiz. Aber egal, wo sie hinkommen, sie müssen immer wieder neu anfangen. Ne? Weil in Italien, und wer seid ihr? Ja, und also will sagen, es ist ein ständiges Nachlegen und Nachlegen und die Dimensionen werden größer und am Ende des Tages bleibt für die sowohl in die Investoren, aber auch für die Gründer halt immer weniger über. Aber wenn die Multiplikation größer ist, rechnet sich's noch immer. Also es ist knallhart und dann ist auch für die Startups immer die Frage, wann ist es genug? Wann willst du raus? Ich glaube aber, dass diese diese Performance oder diese Fails, Entschuldigung, auch im Tech-Bereich keinesfalls besser, sondern eher schlechter sind, glaube ich. Ja, es geht schneller rauf und es geht dann schneller wieder runter. I don't know.
Ja. Fail fast, ja, also genau. So ein fail Thema, fast. Dass man ja fast, ganz oft hat. Wenn du jetzt an die erfolgreichsten denkst, die du so in deinem Portfolio hattest und hast, was haben die richtiger gemacht als die anderen? Oder besser gemacht?
Ja. Also gibt's Erfolgsfaktoren, gibt es ja zahlreiche und Misserfolgs wahrscheinlich noch mehr. Aber Erfolg ist einer der Erfolgsfaktoren, ist mit Sicherheit die Diversität im Team. Drei super schlaue Techniker, da kannst du Geld verdienen, das geht schief. Ja? Drei super schlaue Techniker, wo jeder vor sich hin programmiert und sonst keiner irgendwas macht, also zum Beispiel verkaufen, was ein riesiges Thema ist bei Startups, dass sie nicht gern verkaufen, ist bound to fail. Ja? Frauenteams erfolgreicher sind, also rein Frauenteams erfolgreicher sind als rein Jungteams, ist a given, tausendmal bewiesen. Mixteams besser, allerdings nicht unbedingt dann, wenn es die Freundin vom Karl und die Freundin vom Hans sind und die haben sie jetzt zusammengetan, weil auch das geht in der Regel schief. Weil so wie Ehen schief gehen, geht auch das schief und dann fangen sie an zum Streiten und die Anteile und alles furchtbar. Also Diversität ist mit Sicherheit ein großes Thema, das heißt, und dann auch die Kongruenz, aber nicht das Drüberliegen von Skills. Ja? Also einen guten Verkäufer, einen guten Planer, um was zu sagen, ja? Einen dritten Produktentwickler, macht Sinn. Weil sonst musst du das ja alles dazu kaufen. Ja? Diese teuren Skills und das Startup-Projekt, das gehört sich dazu zu kaufen. Also das ist auch ein Erfolgsfaktor. Dieses please listen, ja? Also das sehe ich schon. Beratungsresistente Startups auch bound to fail, es geht nicht. Wenn jemand sagt, ich weiß das, ich brauche das alles nicht, was ihr sagt, ich weiß ganz genau, wie das geht und leave me alone, I will be successful, geht schief. Also auch diese Bereitschaft zur Selbstkritik, sich in den Spiegel zu schauen, und das sind die richtig schlauen Startup-Gründer, wo der mal der Geschäftsführer war oder CEO, der dann erkennt, ab einer gewissen Größe bin ich nicht mehr der Richtige. I'm not the CEO for a company, weil das habe ich nicht gelernt und das kann ich nicht und ich habe das nicht. Das ist dann schon die höhere Schule, dass du als Gründer sagst, danke, ich kann das gut, aber das nicht. Also, just saying, das sind so ein paar.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, warum sind Frauen, Gründerinnen, Teams erfolgreicher als reine Männerteams?
Also, da würde mir jetzt ein sehr plakativer Satz einfallen. Because they're not talking about the size of their dicks, sorry.
Ja das also ist also das
wirklich,
Ego.
Das ist wirklich so. Dieses männliche, machohafte Ego, I don't know, Alpha-Tiere gegeneinander. Ich glaube, das ist bei Frauen einfach nicht so.
Ich meine, es gibt auch tolle andere Beispiele, wo es auch männliche Gründerteams total toll gemacht haben.
Aber nur statistisch. Also das habe ich jetzt nicht ich erfunden, sondern das ist auch ein, wenn du schaust, die großen Investoren oder Hedgefonds, wenn sie auf die Risk-Einschätzung gehen, ne? Also ein Gründer allein, Red Flag, geht schon. Brauchst gar nicht reden. Ne? Aber wenn sie schauen, kriegst du einen guten Punkt, einen blauen oder grünen oder roten, dann ist es, das ist statistisch bewiesen, also tausendmal nicht nur die Female Founders reden drüber, sondern auch Financial Times und alles. Also das ist so, wirklich.
Du hast es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen und weil wir ja heute auch bei den Australian Sales Days sind, müssen wir natürlich über das Thema Verkauf sprechen und du hast es anklingen lassen, die Gründer sind oft in der Rolle, dass sie zwar sehr produktverliebt sind, in ihre Dienstleistung verliebt sind, hier unglaublich viel Energie hineingesteckt haben schon, genau. Natürlich bevor sie auch überhaupt bei dir aufploppen. Aber das Thema Verkauf ist so ein bisschen Augen zu und müssen wir das wirklich?
Genau. Ja.
Warum ist das?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Also für mich sind Menschen im Verkauf und Trips-Professionals, und das sage ich nicht, weil ich in dem Forum bin, sondern weil das ist wohl das Allerwichtigste im Unternehmen. Und warum das von vielen Jungen mit so negativ, nein, ich will nicht aussehen, und was macht der, der kauft dann nichts von mir, und dann mag er mich nicht, und I don't get this. Ja? Also es hat was mit dem Image zu tun, es hat was aus der berühmten Komfortzone, ne, dass du jetzt irgendwo vor einer Tür stehst und anklopfst und der schaut
gerade... Linkputzen, total ungut.
Ja, ist so. Ist so. Und, aber die Gründer haben natürlich auch oft eine Erfahrung schon vor hinter sich des Investoren suchen. Ne? Also du musst in etwa, und das ist ziemlich wurscht, was du magst, ob es Lebensmittel oder Tech, aber du musst rechnen, dass du in etwa 100 Kontakte haben musst, um dieses eine Investment zu kriegen. Ja? Also das ist schon ordentlich frustig.
Hart.
Das ist wirklich hart. Ja? Und dann haben sie schon gelernt. Ja? Also dieses, ja, das ist ja, negativ, und dir läuft dann die Zeit davon. Das heißt, dein Druck wird immer größer. Das unterschätzen dann auch sehr oft Menschen. Naja, ich kenne ja eh den Karl und den Dings, und der hat ja was geerbt. Und so funktioniert es nicht. Dort lernen sie. Ja, das lernen sie, mit der Frustration umzugehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt ja nichts Schöneres, dass du wo reingehst und kannst deinen Kunden überzeugen und sagst, du hast recht, das schmeckt gut, liest mir. Boom. Gehst raus, sag yes. Ja, und das ist aber deins, das ist nicht vom Herrn Nestle. Das ist schon cool.
Wenn man sein eigenes Ding verkaufen kann, ist
schon
auch cool.
Und dann siehst du das neue Regal, ich meine, das ist dann schon sehr cool.
Das haben wir wieder beim Ego, gell?
Das
schlägt das Herzchen höher. Das ist auch okay.
Das ist super in Ordnung.
Auch gut so, ja, wenn man dann auch eine gewisse Leidenschaft dafür hat. Wenn wir beim Thema Verkauf bleiben, wo würdest du sagen, das sind so deine Schlüsselelemente beim Verkauf, damit du auch erfolgreich immer warst? Worauf hast du besonderen Wert gelegt in deinen Verkaufsgesprächen, in den Verhandlungen, die du führen hast müssen? Also, sind so die Golden Nuggets?
Ja, also ich kann es jetzt nur aus der Jetztzeit, ich habe sicher 12 Millionen Fehler gemacht, aber jetzt ist es wirklich so, wie man zuerst draußen geredet hat, du kannst mich fragen, was wüsst, ich bin, was ich bin. Also ich kann keine zweite, there is no second me, ja, behind, hinter dem Spiegel. Das heißt, ich bin auch wenn ich was verkaufen will, und ich verkaufe ja nicht so wirklich Produkt, sondern ich versuche zu verkaufen, dass jemand die Begeisterung mit mir teilt, ja, für ein Startup oder für ein Produkt oder mitzuarbeiten, bei uns zu unterstützen, dann versuche ich die Menschen zu begeistern von einer Idee, von der ich überzeugt bin. Und wenn ich von was überzeugt bin, dann ist es kein Verkaufen, weil, hat der Kollege gesagt, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle eine Geschichte und sage, das ist einfach cool, findest du das nicht cool? Und wenn der sagt, das ist grauslich, sage ich, okay, dann haben wir es besprochen, du findest das grauslich, ich finde es super. Verändere mich auch nicht. Und natürlich sind wir dann manchmal in der Preisdiskussion, er sagt, ja, das hätte man schon machen, aber das ist alles viel zu teuer, was du weißt, ja. Da habe ich dann das Thema, dass ich es auch nicht muss. Ja, ich muss nicht zu jedem Preis verkaufen, weder mich noch meine Idee. Also ich habe den Überlebensdruck nicht, und das spürt wahrscheinlich auch das Gegenüber. Und das andere ist, jedes Ding hat auch seinen fairen Preis. Und das ist etwas, was ich unseren Startups auch immer sage. Ihr dürft nicht glauben, dass eine Präsenz im Lebensmittelhandel euch irgendetwas bringt, wenn ihr kein Geld verdient. No, don't do it. Ja, dann müsst ihr warten und nur mehr. Und das heißt also auch da habe ich kein Thema, weil ich sage, das ist es wert und das kostet einen Euro, und unter dem geht es halt nicht. Danke. Ja? Sehen wir uns wieder.
Ist aber auch ein bisschen eine Luxussituation, weil wir haben
Ich gebe dir recht. Ja? Aber gerade im Startup-Bereich darf es keine Luxussituation sein. Wenn du falsch anfängst, du bringst diesen Jenga-Turm nimmer mehr auf gleich. Ne? Wenn du einmal verkehrt angelegt hast und der fängt zum Wogeln an, du darfst so nicht beginnen.
Irgendwann ist dann...
Das aus.
Ja. Ist aus, ja. Genau. jetzt haben wir gesagt, also du hast ja diese gewisse Lockerheit, wir haben das auch heute im Laufe des Tages schon gehört, so eine gewisse Leichtigkeit, dass man authentisch bleiben kann, dass man gut überzeugen kann. Jetzt sitzen da ganz viele Leute auch im Publikum und hören dann hoffentlich auch den Podcast, die sagen, ja, aber ich habe halt Umsatzziele. Ich muss halt performen. Wo kriege ich denn dann meine Leichtigkeit plötzlich noch wieder her? Wie kann ich denn mir diese erhalten und hier auch immer noch sagen, überzeugend bleiben, weil mir im Knack der Chef sitzt oder die Chefin sitzt?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Thema, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe diesen Existenzdruck nicht. Und weil ich ihn nicht habe, bin ich wahrscheinlich so, wie ich bin und sage, das ist so und muss ja nicht. Ja, und komme damit vielleicht eher drüber als das Gegenüber, wenn der knallharte Einkäufer sitzt und sagt, Prokop, 90 Cent oder schlechte. Ne? Und dann weiß ich, dass da hinten ruft mich der Kollege an und sagt, wie war es jetzt heute? Ja? Und ich sage, 90 Cent habe ich nicht gemacht, bist deppert. Ja? Also ich verstehe das und habe damit ehrlicherweise auch keine Antwort, wie ich es anders angehen würde, weil ich verkaufe meine Geschichte oder ich verkaufe, wenn ich was verkaufe, verkaufe ich ehrlich aus mir selber heraus. Und wenn ich weiß, um 90 Cent lege ich 10 Cent drauf, dann kann ich das nicht machen. Nämlich als Startup, ja, oder auch als Heinrich. Geht das nicht. Und wenn der Kollege dann hinter mir sagt, warum hast du das nicht um 90 Cent verkauft, sage ich, ja, dann mach's bitte du, ich schaff's nicht.
Das ist ja aber auch so, dass man im Hintergrund einfach seine Zahlen kennen muss.
Ja.
Ganz knallhart auch seine Margen rechnen muss, wissen muss, wie weit kann ich denn gehen. Weil
das musst du wissen.
Genau, also diese, wir haben das auch heute schon gehabt, dieses Geiz ist geil und diese Rabattschlachten, die endlosen, wo man oft das Gefühl hat, mit seiner Spirale, da kommt man überhaupt nicht mehr raus. Also ohne Rabatt kann ich schon fast nicht mehr.
Erinnert.
Und im Handel ist ja ganz besonders so. Also weiß man, da gibt es die tollen Aktionen und wenn ich nicht dabei bin.
Aber das weißt du ja. Ne? Du kennst ja deine Grenzen und du kennst dein Limit. Und das alles, alle die Menschen, die hier sitzen, wissen genau, wie das geht. Aber ja, ich meine, würde ich gerne Schweinefleisch in Österreich verkaufen wollen? Not. Ja, also, das Business verstehe ich nicht. Ja.
Gibt es, apropos, gibt es Bereiche, wo du sagst, gerade im Lebensmittelhandel, das sind nur Produkte, da geht es richtig gut? Also Schweinefleisch ist offensichtlich nicht.
Ja,
aber
braucht ja nur schauen, jedes Wochenende. Ne? Das ist völlig irre.
Aber was wäre so Segmente, wo du sagst, boah, da tut sie was, das ist aber auch wirklich auch noch spannend für jemanden, der starten möchte?
Ich glaube jetzt per se, dass das nicht unbedingt ein Produktthema ist. Ja, du hast zuerst gesagt, wenn du durch den Supermarkt gehst, dann siehst du ständig irgendwas kommen und gehen. Ich glaube, es ist per se die unique Idee, dass du ein Produkt hast, was auch wirklich einen Markt hat oder ein Bedürfnis. Du hast ein spezifisches Bedürfnis entdeckt in einer Kundengruppe, die so nicht abgedeckt ist. Und wir haben immer wieder Überraschungen in beide Richtungen. Ja, wir haben Überraschungen, wo wir sagen, das gibt's ja nicht, wieso kauft das keiner? Ja, wir finden das alle super und der Einkauf findet es super und alle Partner finden es super, es kauft kein Mensch. Wissen wir nicht, warum. Und wir haben es in die andere Richtung genauso, wo wir sagen, echt jetzt? Ja, wirklich, das geht. Und, ja, also vielleicht ein Beispiel, wo ich komplett daneben gelegen bin, es sind zwei Gründerinnen aus Deutschland, die auch spezielle Riegel entwickelt haben und da steht drauf als Slogans sweeter than your ex, ja? Oder your best date, also als Dattel, ne? Oder also lauter englische Sprüche. Und die kommen zu mir und ich sage, die Produkte sind super, aber Entschuldigung, wie soll denn das eine Hausfrau in Gmünd, die versteht doch den Schmäh nicht. Und da sagen die, ja, aber du unterschätzt das und Dings und auch also innerhalb unserer Organisation, echt jetzt, verkauft sich richtig gut, auch in Gmünd und in Horn und in God knows where. Ja? Also da sind wir klassisch daneben gelegen, Produkte sind gut, sind aber teuer, geht. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir einen Artikel, wo alle überzeugt sind, das muss gehen. Kann ich natürlich jetzt nicht nennen, aber das ist auch das Schöne in unserer Branche, weil wenn wir das alles wüssten, dann wüsste ja der Herr Nestle schon viel mehr mit seinen 1000 Fokusgruppen und God knows what. Und der haut genauso daneben. Gut.
Jetzt haben wir heute auch schon mal gehört, man schießt so den einen oder anderen Bock in seiner Karriere. Ja. Was waren denn aus deiner Sicht deine größten Böcke, die du geschossen hast?
Also wenn man es jetzt ernsthaft beantwortet, wäre...
Bitte darum.
Nein, ihr könnt ja ein paar lustige Geschichten erzählen. Ne?
Ja, aber, das machen wir dann
nachher. Aber wenn man es ernsthaft beantwortet, war sicherlich der Beginn meiner Startup-Investoren-Karriere, wo ich so, du kriegst ja Businesspläne, Sonderzahl und Präsentationen und Dings. Und wo ich vergessen habe, ne, die Frage zu stellen, ne, if it sounds too good to be true, it's probably not true. Ja? Und du kriegst tolle Dinge. So, what can go wrong? Well, alles. Ja? Also wir haben in Dinge investiert, wo ich keine Ahnung hatte, die einfach gut geklungen haben und mir dachte, ja, das passt ja alles. Ne? Und du sitzt dann drinnen in Gesellschafterversammlungen, wo du keine Ahnung hast, von was die eigentlich reden. Also Tech-Zeug. Ne? Die sagen irgendwas mit Datenbus oder Transfer Rate oder was. Ja? Und also das war sicherlich eine teure Lernkurve am Beginn. Das ist eins. Das zweite, wenn du, also eben nicht das, was wir vorher besprochen hast, dieses eine gute Idee kann eine gute Idee sein, aber dieses Team, das Team nicht in deine Überlegungen einbeziehst, tolle Idee, tolles Produkt und nicht dahinter schaust, was da alles schon vorher falsch gerannt ist und vielleicht nicht hinterfragst den Werdegang dieses Teams etc., also teuer bezahlte Fehler. Und in meinem eigenen Unternehmen, das war aber noch das Familienunternehmen, und das ist, kann man auch drüber reden, weil es ging ja auch durch die Medien, sind wir von einer Mitarbeiterin um viele hunderttausende Euro betrogen worden, weil dieses overlyingly trust, und die ist ja schon so ewig und Dings, und ich war mit der immer laufen und da habe ich auch viel gelernt. Ja? Also das war richtig ein Bock, weil das macht's schon. Ja? Das machst du schon, das passt schon. Ja, da, wo muss ich unterschreiben? Über mehr als 10 Jahre, das habe ich für mein Leben lang gelernt. Ja?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, so ähnlich. Ja? Ja, also.
Wie gehst du mit solchen, ich nenne es jetzt einfach mal Misserfolgen, mit Hoppalas, mit Böcken, wie gehst du mit diesen Dingen um?
Das habe ich, weiß nicht von wem geerbt, ich glaube von meinem Großvater mütterlicherseits, habe ich morgen vergessen. Also das ist für mich auch spilled milk, okay, wurscht, das passiert, ganz egal, next. Ja. Musst du auch so sein, Entschuldigung, wenn im Startup-Business sowieso, ne? Weil das ist auch, wir haben ja gesagt, 50 Startups in etwa bei uns. Jedes dieser Startup hat zumindest einen Drama-Talk pro Jahr. Ja, also klassisch, du Heinrich, wir haben ein Problem, wir haben jetzt gerade 100.000 Dosen bestellt mit falschen EAN-Code. Was machen wir jetzt? Also totales Drama bringt ein Unternehmen, so ein kleines Startup, um. Ja. Wenn du das alles auf dich zukommen lassen oder die einwirken lassen, bringst du ja um nach einem Jahr. Also wir haben jede Woche haben wir irgend so ein Drama. Und weil das so ist, können wir damit auch umgehen und können das auch dem Startup vermitteln und können sagen, pass auf, ja eh, the world will keep on turning. Wurscht, wir finden irgendwas, irgendeine Lösung finden wir für dein Problem, weil sie dreht sich weiter. Und das ist auch Fehler, die bei mir passieren oder im Team passieren, wurscht. Ja. Next, machen wir schon.
Also nicht so streng sein zu sich selbst, aber eben auch nicht zu anderen, wenn ein Fehler passiert. Das ist ja absolut, oft eine Falle in den Etappen.
Wichtig,
ja,
total wichtig. Ja. Also diese Failure Culture ist total extrem wichtig. Es ist ja und, das ist egal. Ja. Weil alles, es ist eigentlich alles gar nicht wichtig. Nichts ist wichtig. Und dieses Denken auch, es ist nichts wichtig. Wichtig ist deine Familie, deine Kinder, gegebenenfalls du auch selbst, aber sonst ist überhaupt nichts wichtig. Ist auch völlig Schnurz. Und von der Chefkrantik ist ja und egal.
Das ist eigentlich eine sehr beruhigende Haltung, oder? Für Seelenheil.
Total. Man sagt,
das ist auch ein bisschen wurscht.
Total. Und das also von der Platte schmeißen, das ist auch ein Thema, dass du lernst im Startup-Business oder in dem, was wir machen. Du musst die Dinge von deiner Platte schmeißen, weil du schaffst es gar nicht im Kopf. So viel Worries, wenn du die ständig im Kopf hast, du drast ja durch. Du schmeißt das runter und sagst, machen wir übermorgen. Und wart, bis die Zeit vergeht und viele Dinge werden dann auch nicht so heiß.
Also über viel wächst dann auch das Gras.
Ja.
Du warst bei 2 Millionen, hast auch sehr, sehr viele Startups kennengelernt.
Und 680. 10 Jahre waren es übrigens.
10 sogar.
10 Jahre.
Wahnsinn, ja. Ja. Also das ist schon eine unglaublich lange Zeit. Würdest du sagen, man entwickelt irgendwann so ein Gespür, wenn... Ich meine, lass uns mal ein bisschen so hinter die Kulissen schauen auch. Ja? Ja. Man sitzt dort, dann geht diese Tür auf, die kommen rein, die haben dann diese 2 Minuten. Weißt du in diesen 2 Minuten oder nach diesen 2 Minuten wirklich, ob das geht oder nicht?
Nein. Also wer das weiß, der lügt. Keine Ahnung. Ja? Was du allerdings schon entwickelst, das ist schon. Also du warst in einer Minute hast du ein Gut-Feeling. Dann sagen die Leute immer, geht doch Blödsinn, woher willst du das wissen? In einer Minute. Sag ich, das ist so, wie wenn du deine Frau oder deinen Mann kennengelernt hast, ja, weißt das ja auch in einer Minute, ob das gehen könnte.
Der Funke überspringt.
Ja, genau. Weißt das ja auch. Weil wenn die nicht sympathisch ist, tust ja gar nicht weiter. Ja? Und so ähnlich ist es auch dort. Also das entwickelst du schon, dieses Blind Date. Denkst, dass du in einer Minute sagst, na, jetzt unabhängig vom Produkt, was du ja nicht begreifen kannst in einer Minute. Aber das Gefühl zu dem Team entwickelst du in den 2 Minuten schon. Ja, und die Kathi Schneider ist da super. Die hat das auch. Und meine Businesspartnerin, die allerdings um 20 Jahre jünger ist als ich, die hat eine Gabe. Da habe ich so oft am Beginn unserer Tätigkeit overruled, weil ich bin ja der Gescheite, ich kenne mich aus. Und habe gesagt, na, du verstehst das nicht, die sind super. Und sie hat sehr oft gesagt, Heinrich, that doesn't work, trust me. Und das habe ich jetzt seit 5, 7, 8 Jahren aufgegeben. Wenn sie sagt, das passt nicht, dann passt es nicht. Und das sind nur Gefühle. Ja, das ist einfach das Bauchgefühl. Man muss mehr auf sein Bauchgefühl hören, sage ich immer.
Also auch vielleicht für den Vertrieb oder für die Verkäufer und Key-Accounts da draußen. Also das gehört
Bernd
auch dazu.
Wo ist der Bernd? Der Bernd ist nicht da. Ich wollte ihm sagen, Bauchgefühl heißt auch, irgendwann habe ich den Hunger. Manchmal.
Absolut. Jetzt auch nur mal, dass man das nur mal ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen. Ihr habt halt jetzt diese 2 Minuten und kriegt einen ersten Eindruck.
Ja.
Dann kommen immer die Fragen so und das ist immer dann so, der Erste schmeißt aus, so, was ist denn die Bewertung?
Ja.
Bringt euch das tatsächlich weiter in eurer Entscheidung? Weil du vorher auch gesagt hast, so ein bisschen Überheblichkeit ist oft gar nicht so schlecht.
Ja, also if it's not completely gaga. Ja, also da gibt es schon welche, die sagen, 20 Millionen, sage ich, ja, dann geh. Mach. Ja. Da war was, das ich nicht okay fand. Das war vor 2 Jahren, wo der Hans-Peter Adelsteiner aufgestanden ist und der Jäger auch und das Studio verlassen hat, weil die völlig überzogene Bewertung. Also, das finde ich auch nicht okay, habe ich auch gesagt, weil du kannst dich ja ausreden, musst ja nicht hin. Musst ja nichts mehr mit denen reden. Also die Frage nach der Bewertung ist eine zulässige, um ein Gefühl zu kriegen, sind die noch irgendwo am Boden geblieben oder nicht? Und macht es überhaupt einen Sinn, in die Verhandlungen dann einzutreten? Ne? Weil die sagen, was weiß ich, 10% für 100.000, 1 Million und du beginnst dann nachher mit denen zu reden und dann zeigt sich, dass das überhaupt nicht das Wert ist, ja, dann kannst du ja ohnehin abbrechen und sagen, ja, alles nur, das war alles gelogen, was ich uns da erzählt habe. Also hinterher findet ja ohnehin dann ein bisschen genaueres Hinschauen und du kommst dann auch drauf und sagst, das rechnet sich eigentlich nie. Ja, ja, dann machst du es halt nicht. Ja. Aber für mich ist es schon ein Gefühl, haben sich die ein bisschen was überlegt? Ja? Oder hat der Steuerberater gesagt, verlangt einmal 1 Million und dann schauen wir mal. Ja, ja, das ist
wird nix. Schon werden.
Ja, genau. Ja. Also das geht da so nicht. Ja. Da fühle ich mich dann ein bisschen verarscht.
Man hat ja auch den Eindruck, die Startup-Szene hat sich ja unglaublich entwickelt. Also wenn man nur eben so vor 15, 20 Jahren, dann waren die Pitches ja auch noch ganz anders als jetzt. Jetzt hat man schon so ein bisschen das Gefühl, die sind so trainiert schon und haben es so glatt poliert auch manchmal. kann man da überhaupt noch hinter die Fassade blicken? Wir haben heute auch schon von dieser Authentizität gesprochen und diesem wow, alles ist so wahnsinnig toll inszeniert, dass man nur den Kern der Person, also den Kern des Produkts...
Ja, aber das merkst du schon. Ja. Also das über die Zeit, das merkst du ganz schnell. Eigentlich merkst du es wirklich ganz schnell, ob das alles nur heiße Luft oder Fassade ist. Jetzt auch vom Typ her. Ja. Da draußen die Kollegen mit ihrem tollen veganen Aufstrich, das ist so, du spürst einfach, die brennen für ihre Idee, die Produkte sind toll und das ist authentisch und great. Ja. Und dann wären wir uns schon einig über eine Bewertung, wenn, ja, so. Und du merkst, die Blender und Blaser, gerade die sind ja, schau, die sind 20, 25 Jahre alt, also die Schicht, die Blendschicht ist relativ dünn zum Durchschauen.
Also kriegt man schnell außer. Jo. Kannst du eigentlich, weil du das gerade gesagt hast, du bist draußen schon gestanden, kannst du diese Investorenbrille jemals absetzen oder gehst du tatsächlich durch die Welt und denkst, veganer Aufstrich, wäre Investment vielleicht?
Ja. Also das ist schon, ja, das ist wirklich, das ist irgendwie... Das sagt meine Frau immer, du hast ja wirklich einen Vogel. Ne? Weil egal, was ich sehe, denke ich mir, naja, pass auf, wenn man das jetzt so und so, dann könnte man das doch dort verkaufen. Und ich kenne ja jemanden, der das verkaufen könnte und das könnte dir ja weiterbringen. Also ein wenig tue ich mir da echt schwer. Das ist einfach in mir drin. Ich habe den Vogel habe ich leider. Ja? Aber das ist nicht unbedingt geld-driven, sondern es ist einfach, du siehst eine Opportunität und sagst, pass auf, wenn ich den mit dem zusammenbringe, dann könnte da am Ende des Tages wirklich für beide was rauskommen. Ja.
Also auch geben und schauen, was draus wird. Ja. Es kommt meistens irgendwie in einer Art und Weise auch retour.
Immer, immer.
Jetzt gehe ich davon aus, dass du unglaublich viele E-Mails kriegst, Anfragen kriegst, Startups, die sich bei dir melden. Es ist so ein schnelles Durchscannen. Wie schaffst du es denn in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir auch sind, in der wir beschallt werden von allen Ecken und Enden, den Fokus zu bewahren?
Ja, das ist tatsächlich. Ja, das ist also eines meiner Hauptthemen, ja, dass ich durch die Tatsache, dass ich bin, so wie ich bin, eben unglaublich viele und dann die Mails kommen, Gott sei Dank jetzt gefiltert zu mir über meine großartige Kollegin Verena. Aber ja, das ist oft schwierig und ich verliere auch dann und wann den Fokus. Und weil ich eben so begeisterungsfähig bin, dann ist halt das und das, aber ich gebe ja auch zum Teil mein Wort im Sinne von ich helfe euch. Ja? Und dann, wenn ich sage, ich helfe euch, dann müssen wir die auch anrufen können am Wochenende und dann sitze ich halt jedes Wochenende und mache noch und noch. Also irgendwo muss dann auch mal Schluss sein und deswegen bin ich auch heuer ausgestiegen aus der 2 Minuten. Wie gesagt, nach 10 Jahren ist jetzt gut und der Dr. Haselstein ist auch draußen und passt jetzt. Ja? Also das war's und ich muss auch aus dieser Öffentlichkeit raus. Weil du gehst irgendwo auf die Herrentoilette und plötzlich druckt da jemand sein Kattel in der Hand und sagt, ich kenne sie aus dem Fernsehen, können Sie mich bitte anrufen. Ja, und das ist nicht einmal, sondern das ist oft und oft und oft und das muss auch einmal gut sein.
Und man darf ja auch mal was verändern im Leben.
Ja, eh. Und jetzt ist dann auch Zeit gewesen.
Ist eine gute Zeit. Gibt es da Rituale oder Gewohnheiten, die dir helfen, diesen Fokus wieder zu finden oder zu bewahren? Was machst du da?
Schon. Also leider hat es mich bei Covid ziemlich erwischt, aber und habe meine Lungenfunktion nicht mehr so wie früher, aber ich versuche doch 3-mal in der Woche laufen zu gehen und in der Früh mal so eine Stunde leave me alone, ja, und dann auch ohne Musik und ohne Dings und morgen in der Früh an die Donau in Linz und das hilft mir schon, ja, und ich komme dann am Abend nach Hause und brauche dann auch einmal 3/4 Stunde für mich, weil ich einfach nichts mache oder muss nicht, gar nicht Fernsehen, sondern mir einfach nur hinlege und nachdenke ein bisschen, also das hilft mir schon, das Runterkommen.
Ruhe und Bewegung, sicher
ja,
nicht
verkehrt. Ja, schon. Ja,
ja. Vielen lieben Dank, danke sehr für gerne. Diese Einblicke. Ich habe zum Schluss immer eine Frage.
Jo.
Und die lautet folgendermaßen. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Also, ich auch jetzt nicht lang nachgedacht, ich glaube, be kind to people. Also, ich versuche in meinem ganzen Dasein immer zu den Menschen, egal in welcher Situation, nett nicht immer ehrlich, weil wenn man immer ehrlich ist, tut man auch manchmal weh, der es gar nicht verdient hat. Aber nett zu sein, versuchen, den Menschen positiv, ja, geh hin mit einem Lächeln, sag guten Morgen, geht's Ihnen gut, auch Menschen, die du nicht kennst, das ist vielleicht etwas, wo ich mich ein wenig definiere. Ja? Also ich bin nie böse zu irgendeinem. Nie. Nie. Also selbst so irgendein Polizisten, der mich jetzt ärgert oder ich weiß nicht. Ich könnte nicht böse zu jemandem sein. Das ist vielleicht
eine schöne Eigenschaft.
Ja.
Schauen wir uns gerne ab. Vielen lieben Dank. Sehr Danke, gerne. Heinrich, für diese Einblicke. Das Sehr ist dein Applaus.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.